Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, mein Name ist Alexander Meining. Ich darf Sie begrüßen zu einer erneuten Folge unseres Endo-Podcasts Good Morning Endoscopy von der DGEBV auf Endoscopy Campus. Mein heutiger Gast ist jemand, der eigentlich in der Endoskopie-Szene schon seit sehr langer Zeit verwurzelt ist. Es ist eine Dame, die, glaube ich, noch nie endoskopiert hat, aber doch die Endoskopie sehr, sehr lange begleitet hat und auch sehr aktiv begleitet hat und hierbei auch vor allem die akademische Endoskopie. Mein heutiger Gast ist Hillary Hamilton. Hallo Hillary.
Hi Alex.
Und es weiß wahrscheinlich auch gar nicht jeder, dass Hillary Hamilton perfekt Deutsch kann. Deswegen machen wir auch das Interview auf Deutsch.
Ja, vielen Dank, Alex. Das freut mich, dass mein Deutsch so gut ist.
Du bist ja auch schon sehr, sehr lang in Deutschland.
Ja.
Seit wann bist du in Deutschland?
Ich bin seit den 80er Jahren. Also das Anfang der 80er Jahre kam ich nach Deutschland.
Anfang der 80er Jahre, da werden wir auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Du bist Managing Editor Endoscopy, also des Journals Endoscopy.
Ja.
Und bist auch Leiterin der Geschäftsstelle der ESGE, also der Europäischen Fachgesellschaft für Endoskopie, seit?
Das ist eigentlich seit 2001 fing ich an, da zu unterstützen. Und dann, ich würde sagen, ab 2005 habe ich das richtig geleitet.
Und das war die ganze Zeit auch über München, wo du ja in München auch beheimatet bist. Du bist quasi ein Münchner Kindl inzwischen geworden.
Ja, so ist es.
So ist es, kann man sagen, Und es hat natürlich auch einen gewissen Anlass, dass ich jetzt mit dir spreche, nicht nur, weil wir uns seit langer Zeit kennen und weil wir uns immer ganz gut unterhalten, sondern du wirst auch dieses Jahr aufhören mit der Leitung der Geschäftsstelle. Das darf man jetzt so sagen.
Das darf man schon sagen, ja. Ich würde schon noch nicht ganz weg sein. Also das heißt, wenn irgendjemand das hört und mich sieht nächstes Jahr irgendwo und sagt, oh, ich dachte, du wärst schon weg. Nein, ganz so weit ist es nicht. Ich bin sehr, sehr glücklich für ESGE, haben wir eine schöne Lösung gefunden. Jennifer Haas wird übernehmen als Executive Director. Mhm. Aber wir lassen uns einfach ein bisschen Zeit. Also ich denke, Mitte nächsten Jahres bin ich schon weg von ESGE.
Na gut, aber vielleicht kommen wir da am Ende noch dazu, was, sage ich mal, noch so die Zukunft zeigen wird. Jetzt gehen wir mal wieder zurück, als du nach München gekommen bist. Du bist gebürtige Neuseeländerin.
So ist es, ja.
Ich habe mich natürlich auch auf dieses Gespräch vorbereitet. Und ich weiß ja schon so ein bisschen was von deiner Vorgeschichte, aber ich habe jetzt auch noch mal so ein bisschen nachgeguckt und das Internet vergisst ja nichts. Ja? Und jetzt lese ich dir mal so ein bisschen was vor, was ich gefunden habe. Ich fand es sehr nett. Und zwar geht es ja auch über den David Inker, der ja auch die Website der ESG macht. Den kennt man ja auch.
Ja.
So, und jetzt steht hier, da habe ich was gefunden. Es ist eine alte Homepage oder eine Seite vom Bayerischen Rundfunk. Und da wird Dave Inker zitiert. Er hatte 1978 über Freunde die Neuseeländerin Hillary Hamilton kennengelernt. Wir haben uns gleich ohne viele Worte musikalisch verstanden. Jetzt geht's weiter, die hübsche Hillary.
Oho, das war mal.
Das war es immer noch
Ja.
Die hübsche Hillary hatte schon als Teenager ihre Heimat verlassen. Da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Und sich vor allem mit Teller waschen und Oliven pflücken durchgeschlagen. Das hört sich ja abenteuerlich an.
Ja, es mag sein. Also, dass es sich abenteuerlich anhört. Es war aber tatsächlich so.
Du hast dir da gedacht, damals einfach, ich verlasse jetzt so down under das Ende der Welt und schlag mich jetzt einfach mal durch den Rest der Welt durch.
Das machen viele Neuseeländer, Australier. Auch damals war es nicht ungewöhnlich. So, aber normalerweise irgendwie kam man rüber, man hat schon irgendwo Verwandte, die hier waren, die blieb man vielleicht ein oder zwei Jahren, ging zurück. Mhm. Bei mir war es ein bisschen anders, dann bin ich einfach durch die verschiedenen Länder getangelt und ich habe damals, ja, mein Gott, wir kommen auf die Musik jetzt.
Genau. Ja, so, bitte. Dann kommt es, dass letztendlich ihr beide euch gefunden habt. Und jetzt geht es hier weiter. Es gab dann das Duo Inker und Hamilton, die eigentlich schon ab 1980 viele Fans vor allem in Bayern hatten. Also ihr wart zwar überall präsent, aber vor allem in Bayern und München. Und dann geht es noch weiter. 1983 begleiteten sie Chris de Burgh auf seiner Tournee. Ich glaube jetzt von unseren Hörern, ich weiß jetzt nicht so, wie das Durchschnittsalter ist unserer Hörer, aber ich glaube, Chris de Burgh kennt aber trotzdem noch jeder, oder?
Ja,
und sage ich mal, vielleicht auch die jüngeren Hörer kennen es vielleicht von ihren Eltern. Ja,
es kann gut sein.
Also, ihr wart mit Christy Burke auf Tour. Mhm. Sie nahmen 4 Alben auf, doch erst als Produzent Michael Cretu die beiden unter seine Fittiche nach, kommt der Erfolg. Und dann wart ihr richtig erfolgreich. Dancing into Danger wird 1988 ein deutschlandweiter Hit und zwar 15 Wochen in den Charts.
Wow.
Und unter die besten 20 platziert.
Ja, ja, ja. Ja, das war so. Aber ich muss schon sagen, dass ich das nicht so sehe, dass Michael Cretu uns zu Erfolg gebracht hat. Natürlich eine bestimmte Art Erfolg, eher ein kommerzieller Erfolg. Mhm. Aber für uns selber, es war nicht irgendwie, wir wollen nach oben, wir wollen Hits haben. Wir haben Lieder geschrieben und Konzerte gehabt und dann auch mit Grupper. Das ist so oder so gewachsen, aber vielleicht auf eine kleinere Bühne. Aber war sehr schön, hat auch sehr viel gebracht.
Und man muss sagen, es gibt ja immer noch auf YouTube Lieder von dir. Mhm. Also auch da großes Kompliment. Ist wirklich toll. Also es ist sehr schön und ich freue mich, dass wir uns kennen und dass ich quasi mit einem Musikstar sozusagen bekannt bin. Mhm. Und jetzt geht's noch ein bisschen weiter, was deine alte Karriere betrifft. Und ihr habt dann noch insgesamt, glaube ich, noch ein paar Alben aufgenommen.
Ich glaube, es waren 7 ungefähr.
7 Alben aufgenommen. Ja. Und 1998 habt ihr dann die gemeinsame musikalische Zusammenarbeit beendet. Und dann geht's weiter. Du lebst heute mit deiner Familie in München, das ist ja immer noch so, und betreibst eine Agentur für Verbandsmanagement im medizinischen Bereich.
Könnte man das so nennen, oder? Halbwegs. Ich weiß nicht, wie man das nennen würde.
Ich glaube, das ist eigentlich so, sage ich mal, für jemanden, der jetzt nicht so in der Szene ist, ganz gut ausgedrückt.
Ja, weil ich glaube, man kann das nicht so richtig ausdrücken, weil es ein bisschen ungewöhnlich ist. Mhm. Weil ich fing mit der Redaktion an, fing mit Endoscopy an. Also ich habe einfach, soll ich das ausweiten?
Das ist jetzt genau die Frage. Ja, genau. Das ist ja schon ein Schritt jetzt von dem einen zum anderen. Ja. Und du warst ja dann nicht anschließend irgendwie in der Musikbranche tätig, hast nicht irgendwie jetzt dann da redaktionelle Tätigkeiten übernommen in Funk, Fernsehen oder irgendwelche diversen Labels, sondern du hast ja einen kompletten Schnitt gemacht dann. Und das würde mich schon interessieren, wie es da dazu kam.
Ich war eigentlich, sagen wir, Musiker und ich war nicht jemand, der dann irgendwie in dieser Branche bleiben wollte. Das Musik machen war das, was ich gerne gemacht hat. Und dann hatte ich meinen Sohn und ich wurde auch älter. Ich habe noch ein bisschen Studioarbeit gemacht, aber dann habe ich gedacht, ich will jetzt irgendwie, weil ich gar nichts irgendwie Absicherung oder irgendwas hatte, ich wollte irgendwas haben, wo ich vielleicht 20 Stunden in der Woche arbeite und dann nach Hause gehen, gar nicht mehr an der Arbeit denken. Und dann zufällig sehe ich in der Süddeutsche einen Zweizeiler, auf Englisch, Editorial Assistant Position. Und dann habe ich, da habe ich mir das CV reingeschickt, wie du dir vorstellen kannst, es war nicht sehr imponierend.
Und Teller waschen und so.
So ist das. Aber ich hatte das Glück, dass in Neuseeland hatte ich Journalismus gemacht, bevor ich nach Europa gekommen bin.
Aber du hast doch als Teenager in Neuseeland
gelassen. Nein, ich war 21.
Okay, also dann stimmt das nicht, so dann haben die schlecht recherchiert.
Ja, siehst. Das kann man nicht alles glauben, was man liest. Auf jeden Fall, dann habe ich mich beworben und ich denke, die hatten keine Wahl. Die waren desperate und die haben mich genommen. Ja, wirklich, es war Thomas Risch damals, Und dann haben mir Chance gegeben und dann irgendwie fing es da an. Und dann, es war so viel, was man machen konnte, weil Administration von dieser Zeitschrift war damals von der Redaktion sehr basismäßig. Die hatten Leute mit meiner Position, ich glaube, eins nach dem anderen gehabt. Und dann, ich bin eine Person, und das ist das, ich mag Sachen zusammenbringen und verordnen. Und dann ging es einfach weiter.
Ich meine, das muss ja damals noch ganz anders gewesen sein. Da war ja wahrscheinlich noch ein Editorial Office, da kamen die Papers noch im Kuvert.
Dreimal.
Mit Dias.
Und dann haben
Zeichnungen
wir,
zum Teil.
Klar, und dann haben wir die nach Indien schicken müssen mit Kurier und gehofft, dass irgendjemand Nagi, wie würde das überhaupt machen? Oh, noch 3 Monate kam es nicht wieder. Oh, wir müssen einen neuen. Und dann haben wir irgendwie Fotokopien gemacht und das war ein Albtraum. Und deswegen war es eine tolle Zeit für mich. War da gerade, konnte man viel machen. Mhm. Da kam das Internet langsam. Mhm. Ich meine, die haben nicht einmal richtige Fax benutzt damals. Und dann fing ich an, das Ganze zu sammeln. Und man konnte, es war viel Raum, das zu verbessern. Das hat mir richtig Spaß gemacht.
Obwohl es ein Albtraum war, hat es dir Spaß gemacht?
Am Anfang war es ein Albtraum, aber es wurde zu einem Traum. Also es wurde immer besser.
Okay.
Und dann irgendwann habe ich gedacht, jetzt habe ich das irgendwie halbwegs drauf. Und dann bin ich Managing Editor geworden. Und dann fing ich an mit ESGE.
Wie kam es dann zur ESG?
Ja, ESGE, die Zeitschrift, die offizielle Zeitschrift von ESGE ja. ist Endoskopie.
Genau.
Und damals hat die Firma, wo ich gearbeitet mit Bridget mhm. Barbieri, wir haben auch ESGE gemacht.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und dann habe ich irgendwie gedacht, irgendwann, naja, gut, ich würde ganz gerne was Neues machen, dann fing ich an, ESGE zu machen.
Da war vorher die Geschäftsstelle wo?
Auch in München.
Auch in München.
Auch in München.
Auch in München.
Ja.
Okay.
Und dann irgendwann habe ich mich selbstständig gemacht.
Mhm.
Ja. Und dann habe ich Endoskopie in ESG gemacht, mhm. beide gemacht.
Mhm.
Und dann kam noch WO dazu, noch zwei Gesellschaften etc. etc.
Also ich würde jetzt mal sagen, es gibt wahrscheinlich niemanden oder ganz wenige, die die Historie der Endoskopie so gut überblicken wie du.
Darf ich unterbrechen?
Ja, bitte.
Nicht richtig, ich kenne mich gar nicht aus mit Endoskopie.
Aber du kennst die Personen.
Das ist das. Ich kenne diese Seite.
Ja.
Ich muss sagen, ich bin ein Null in Endoskopie. Ich weiß schon, die ganze Terminologie weiß ich und ich weiß, normalerweise ist es oben oder unten. Aber wirklich.
Gallengang gibt es auch noch, ja.
ja, genau, das wäre es.
Naja, ja. aber du kennst ja, sage ich mal, jetzt alle Vorsitzenden, Präsidenten, Governing Board,
ja.
das ist ja alles, sage ich mal, Personen, die du kennst.
Ja.
Und auch jetzt, was die Editors von Endoskopie betrifft, das sind ja, ich würde jetzt mal sagen, doch gut 200 Personen, die du so kennst, über die Jahre kennengelernt hast. Unabhängig von dem Fach Endoskopie, wie haben sich denn die Endoskopiker geändert? Oder sind es immer noch die gleichen?
Jeder ist anders, jeder ist anders. Und ich kann nicht sagen, über die Zeit, Leute sind natürlich viel mehr medienbewusst heutzutage.
Ja.
Einige,
ja.
nicht alle.
Mhm.
Aber es waren sehr unterschiedliche Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Aber ich weiß nicht, weil man müsste die fragen, wie sie sich entwickelt haben. Ich habe die in einer bestimmten Phase ihres Lebens kennengelernt. Aber Fokus vielleicht zum Teil, ist es alles ein bisschen professioneller geworden, würde ich sagen.
Ja.
Aber genau wie kann ich das nicht beschreiben? Ich glaube, wir sind professioneller. Also wie wir die Sachen angehen, wie wir die Sachen machen. Ja, wir denken schon an Branding und sowas. Wenn ich ESG übernommen habe, dann es war eigentlich eher ein Club. Wo Leute, die gleichen Interesse hatten, zusammengekommen sind.
Ich frage aus dem Grund, weil, sag ich mal, in der klinischen Landschaft oder auch allgemein in der Berufslandschaft hat sich ja doch einiges geändert.
Ja. Ja?
Also es wird ja heute mehr Wert gelegt, jetzt auch auf Work-Life-Balance. Es sind auch mehr Frauen jetzt auch präsent. Und das ist ja schon was, wo ich jetzt mir vorstellen könnte, dass das vielleicht so früher in den Anfängen nicht so war. Es gab diese ganz dominanten Männer, die die Endoskopie-Welt regiert haben oder zumindest regieren wollten, in Anführungszeichen. Und heute ist es ja vielleicht doch ein bisschen mehr gestreut. Das war eigentlich so der Grund meiner Frage.
Könnte man sagen, also das ist diese Life-Balance, merken wir kaum bei Leuten, die wirklich in Gesellschaften, ob es ESGWO ist, entweder sind sie voll dabei und total aktiv oder man läuft die nach und hat keine Ergebnisse.
Ja.
Also ich glaube, es sind die verschiedensten Gründe, weshalb jemand in so einem Verein tätig ist. Es gibt welche, die sagen, okay, es ist nicht für mein Profil. Es gibt andere, die sagen, ich will was bewirken.
Ja. Ja.
Und ja, ich weiß, die junge Generation, ich höre das immer wieder von den Offices. Ja, mein Sohn, der ist Arzt, aber der hat seine Familie, es ist ganz anders als früher, die wollen nicht mehr. Also, ja, da ist eine Bewegung, aber persönlich habe ich es noch nicht gemerkt.
Also das heißt, die jetzt, die du kontrollierst oder die jetzt bei
kontrolliere,
euch...
Kontrolliere, das
wäre
nett.
Ja, naja, im weitesten Sinne.
Ja.
Oder die euch tätig sind, sei es jetzt für Endoskopie oder sei es für ESG, das sind schon, sage ich mal, die super Motivierten, die jetzt genauso noch sie sind, wie sie schon vor 30 Jahren.
Ich würde sagen, die Großzahl schon, aber wie du sagst, da war eine Zeit, wo man ein paar Endoskopiker wirklich alles beherrscht haben. Und das waren die Götter. Und die würden immer weniger.
Ja.
Und es gibt keine neue Götter, glaube ich, aber vielleicht kenne ich die einfach nicht. Aber es gibt sehr viele gute und es geht genauso weiter, aber auf eine andere Art.
Naja, aber das ist ja dann doch eine gewisse, sagen wir, ein gewisser Wandel, den man da so feststellen kann.
Ja, es kann gut sein.
Jetzt stelle ich dir eine schwierige Frage.
Oh.
Du überblickst jetzt auch viele Präsidenten. Wen würdest du jetzt sagen, hat jetzt doch, sage ich mal, so die ESGE mit am meisten geprägt, beziehungsweise auch am meisten nach vorne gebracht, was auch die Akzeptanz, die Zustimmung betrifft? Ist eine schwierige Frage, ja, weil du hörst ja jetzt auf letztendlich. Du kannst das jetzt,
ich kann alles sagen.
Du kannst jetzt alles sagen.
Und ehrlich gesagt, das ist keine schwierige Frage. Das ist eine sehr einfache Frage.
Okay.
Thierry Ponchon.
Thierry Ponchon.
Ja.
Okay.
Jeder, der Thierry kennt, weiß, er ist ein Querdenker. Ja, der kommt, wo ein Gespräch und dann kommt Thierry von der Seite und ja, was redet er da für ein Blödsinn? Und dann, oh, nee, eigentlich so blöd ist es nicht. Oh, ja, eigentlich müsste man das auch in Betracht nehmen. Und Thierry war derjenige, der gedacht hat, okay, ESGE ist jede Gesellschaft. Ja. Normalerweise fängt eine Gesellschaft an, ein paar Leute kommen zusammen, es werden immer mehr Leute, irgendwann einmal gibt es einen Kongress.
Ja.
Und ESG hatte keinen Kongress.
Ja.
Und Thierry hat gesagt, wir brauchen was, der nur für Endoskopiker ist. Und nicht nur ein Live-Demo-Tag, aber man braucht einen richtigen Kongress. Und er hat das in die Wege geleitet. Und das war ein Riesensprungbrett für
die ESG. Die ESG-Days sozusagen,
ja, genau.
die sich ja jetzt fest etabliert
ja.
haben, muss man sagen.
Ja, ja, genau.
Gut, jetzt sind wir schon so fast schon wieder langsam zum Ende, weil wir jetzt schon in der Gegenwart angekommen sind. Mhm. Wir haben ja zurückgeblickt auf deine frühere Karriere, auf deine jetzige Karriere, die ja auch schon wieder jetzt eine Zeit lang ist. Wo denkst du denn jetzt so vom Gefühl her, auch wenn du jetzt nicht unbedingt persönlich involviert bist, was glaubst du, wie wird sich die ESGI weiterentwickeln? Wie wird sich die akademische Endoskopie weiterentwickeln? Wir sehen ja auch bei Endoskopie, ist ja auch eine Erfolgsgeschichte, steigende Impact-Faktoren, obwohl jetzt das erste Mal so ein bisschen gleich bleibt, ja.
Ich darf nichts sagen, aber da wird ein Überraschung kommen. Vielleicht bis November ist das.
Okay, also es geht weiter nach oben.
Ja.
Das heißt jetzt von deinem persönlichen Gefühl her, wo denkst du, ist das jetzt, geht das immer weiter so oder?
Alex, ich glaube, dass du eher diese Frage beantworten kannst, weil es geht um den Kern von Endoskopie.
Ja.
Wo geht Endoskopie hin?
Ja, ja.
Man hört die verschiedensten Sachen. Ich kann sagen, wie das jetzt ist. Ich sehe es. Es kann nur besser werden für ESG, wenn es so weitergeht mit neuen Entwicklungen, die Endoskopie geht weiter. Ich würde eine sehr rosige Zukunft, und wir nicht irgendwie einen Kriege haben überall, weil das sind Sachen, die wir gar nicht beeinflussen können. Aber wenn es wirklich so weitergehen würde wie jetzt, und es würden immer neue Entwicklungen kommen, auch mit der AI, dass das alles so irgendwo, dann bin ich gern weg. Weil es ist eine neue Zeit und andere können das besser als ich.
Gut, aber du, ich glaube, ohne jetzt übertreiben zu wollen, ich glaube schon, dass du auch stolz auf dich sein kannst. Du hast doch einiges auch mitbewegt, auch wenn du immer die nette Hillary im Hintergrund warst. Du hast schon geguckt, dass der Laden läuft und ich glaube, dass der Laden so gut gelaufen ist, in Anführungszeichen, ist sicherlich auch dein Verdienst beziehungsweise der Verdienst deines Teams. Gib vielleicht jetzt nochmal so zum Ende des Gesprächs deine persönlichen Eindrücke weiter. Vielleicht wirst du ja auch noch so ein paar Wörter sagen, die dir auf dem Herzen liegen, bevor du die Geschäftsstelle verlässt. Ja, Endoskopie, wie geht's denn mit Endoskopie weiter?
Ja, ich würde, es ist das. Ich trete mich ganz zurück.
Ja.
Es ist nicht, als würde ich ganz aufhören.
Ja.
Wir hatten 5 Gesellschaften, das wir betreuen, und 2 würden wir nicht mehr betreuen bald. Und dann the World Endoscopy Organization, das betreuen wir auch im Team. Und das wird ein bisschen länger dauern. Da suchen wir einen Executive Director gerade. Und ich denke, ich bin ein gutes Jahr noch dabei.
Okay.
Und mit der Zeitschrift, ich bleibe Managing Editor eine Zeit lang.
Sehr schön, okay.
Ja, also ich bin nicht ganz weg.
Also du bleibst uns noch erhalten. Da freuen wir uns. Ich freue mich auch nochmal ganz besonders. Ich fand, das war ein sehr schönes Gespräch, das auch mal so ein bisschen den Blick auch auf andere Seiten gerichtet hat. Ich bedanke mich wirklich sehr herzlich bei dir, dass du dafür zur Verfügung gestanden bist.
Sehr gerne.
Ich wünsche dir, auch wenn wir uns jetzt nicht mehr so viel sehen sollten oder so, alles Gute auch für dein weiteres Leben. Vielleicht machst du jetzt auch wieder ein bisschen mehr Musik.
Ja, tatsächlich spiele ich Schlagzeug jetzt.
Du spielst Schlagzeug?
Ja. Ich habe angefangen. Ich spiele ganz schlecht Schlagzeug.
Was sagen die Nachbarn dazu?
Nee, ich habe ein E-Set. Ich habe so einen Roland. Also da kann ich rummachen. Aber das, da fing ich an und dann tatsächlich nicht genügend Zeit. Und das bleibt erhalten, bis ich mehr Zeit habe.
Na schön. Also dann werden wir dich vielleicht auch doch bald mal wieder irgendwie als Schlagzeugerin sehen oder hören. Wer weiß, wenn es so ist. Wir freuen uns drauf. Dir nochmal herzlichen Dank. Und Ihnen, lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ich darf mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie den Podcast angehört haben. Ich darf Sie auch erneut bitten, wenn Sie Fragen haben zum Podcast, Rückmeldungen haben oder Vorschläge haben, was Themen betrifft, bitte melden Sie sich unter www.endoskopie-campus.de. Dir, liebe Hillary, nochmal vielen Dank und allen unseren Zuhörern auch nochmal vielen Dank. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.